Hallo und herzlich willkommen zum Themenpodcast Bust a Block, wohin steuert Hollywood von theartofentertainment.net.
Und wir sind Movies.com. Herzlich willkommen, mein Name ist David Schröder und heute sind bei mir
der Markus,
der andere Markus
und der Michael. Und in diesem Podcast wollen wir uns mit dem Big-Budget-Kino Made in Hollywood beschäftigen, das ja immer und immer wieder neue Blockbuster produziert. Und wir wollen heute der These nachgehen, dass es relativ auffällig ist, dass die Filme, die heutzutage entstehen, immer reduzierter in ihrer Erzählung sind und sich eher in Gigantismus ergeben und dabei eher beiden Namen freier von Charme sind und eher auch eher nicht so die emotionale Involviertheit bieten, wie vielleicht das die Blockbuster von früher gemacht haben. Und deswegen wollen wir uns auch die Frage stellen, ob vielleicht früher alles besser war. Die frühen 2000er Jahre oder speziell die 90er Jahre sollen da als Vergleichszeit dienen, in dem sich eben das Big-Budget-Kino speziell durch CGI immer mehr entfalten konnte. Und deswegen unsere Frage heute: Wohin steuert Hollywood? Und meine erste Frage an euch ist direkt: Was sind denn eure favorisierten Blockbuster? Jetzt zum Beispiel jetzt erstmal der 90er Jahre. David?
Darf ich? Terminator 2. Face Off.
Auch geil.
Und Armageddon. Wir gewinnen, Gracie.
Markus, von diesem
Jo, also der ist jetzt zwar nicht effektlastig, aber Braveheart ist einer meiner
Sehr gute
All-Time-Favorites.
Wahl.
Armageddon, klar.
Jawohl!
Wer möchte einmal in die weiße Hose? Ins weiße Haus, Harry! Ist halt geil. Und was eigentlich so meine Liebe zum Blockbuster-Kino, also maßgeblich mitentfacht hat, ist Spider-Man 2 von Sam Raimi. Ja, ansonsten halt auf jeden Fall noch Gladiator. Und
Die kamen alle, aber alle schon nach 2000.
Gladiator war 2000.
Aber Spider-Man 2 war
2004 Spider-Man. Ja.
Aber ich denke, da können wir auch den Vergleich ziehen, dass wir so sagen, Anfang der 2000er tun wir noch zur alten Zeit dazu, weil sich ja in den letzten 10 Jahren doch einiges getan hat.
Das ist eine Definitionssache, es ist ein fließender Übergang.
Stimmt wohl, ja.
Matrix haben wir vergessen.
Wollte gerade sagen, einen haben wir vergessen. Ja. Ganz groß, Matrix, sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen auch für die CGI-Entwicklung 1999.
Genau. Also ja, Matrix wäre jetzt auch bei mir ganz oben auf der Liste gewesen. Neben natürlich Jurassic Park auch, der, also als ich Kind war, war das der Film für mich. Und ich muss auch sagen, damals, als ich noch jünger war, fand ich Star Wars Episode 1 auch total toll.
Ich habe den als Kind dreimal im Kino gesehen, weil ich voll fasziniert war.
Ja, also
Geil.
bei mir sind es dann auch Jurassic Park und dann auch so zwei Thriller, die sich aber im Endeffekt auch zu Blockbustern gemacht haben: Enemy of the State mit Will Smith und
AKA der Staatsfeind Nummer 1.
Genau. Und
AKA Rise of a Nation. Moment.
Mission Impossible 1.
Das stimmt.
Und ich finde, man kann jetzt nicht
Rote Seite, grüne Seite.
Und was jetzt so Kindheitserinnerungen angeht, finde ich heute auch immer noch sehr charmant, die Mumie.
Oh
Das
ja,
stimmt.
ja,
absolut.
Das
stimmt.
Evergreen.
Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Filme Anfang der 2000er.
Weißt du, was das Interessante eben auch noch bei der Mumie ist, diese Verspieltheit mit sich selbst. Ich meine, es gibt einen Satz in diesem Film, der den gesamten Plot des Filmes auf den Punkt bringt. Wir müssen die Jungfrau aus höchsten Nöten befreien, den Schurken töten und die Welt retten. Punkt. Genial.
Ja, das stimmt. Und dann noch so Anfang der 2000er ein paar Filme wie eben die X-Men
Ja.
oder auch dieses kleine Science-Fiction-Revival mit Minority Report, I, Robot und Die Insel.
Aber Minority Report, finde ich, ist ein bisschen überschätzt, ne? Also ich finde, das ist zwar ein sehr, sehr cleverer Film, aber der verliert sich halt eigentlich auch irgendwann so in, naja, fast schon abstrusen Unfug, finde ich. Also wenn du den so zum ersten oder zweiten Mal guckst, bist du immer noch fasziniert von diesen Precogs und dass halt das Verbrechen halt vorher, also dass das antizipiert wird quasi. Und dann, wenn du da mal ein bisschen mehr ins Detail reingehst, merkst du halt, dass es da schon so ein paar Lücken gibt. Damit hat natürlich jeder Film irgendwo zu kämpfen, aber ich finde es bei Science-Fiction-Filmen, die sich halt eigentlich so einer cleveren Herangehensweise auch verschreiben, finde ich es halt immer ärgerlich, wenn du dann beim zweiten oder dritten Mal dann halt merkst, na, so ganz so clever war es dann doch nicht mehr.
Sprach der Mann, der die Insel von Michael Bay gut fand.
Den finde ich
Ja,
auch gut.
Ich
Den finde
fand
ich
den,
auch
ich
gut.
fand den,
Ich habe da nie
stopp,
Zugang zu gefunden.
stopp.
Und Scarlett Johansson ist kein Argument mehr.
Stopp, ich fand den damals, fand ich den mega geil. Ich habe den vor einem Jahr oder so mal wieder geguckt, habe ich gesagt, ja, ist halt solide, weil die Story, das ist nämlich auch genau dasselbe Problem wie bei Minority Report, nur Minority Report ist immer noch 10-mal klüger als die Insel, weil die Insel hat halt im Prinzip einen mega simplen Plot, aber der sieht unverschämt gut aus und hat eine der coolsten Actionsequenzen Anfang der 2000er. Die Actionsequenz, also die Verfolgungsjagd auf der Autobahn, die sieht.
Die findet ihr übrigens in Transformers wieder. Oder nee, es war Bad Boys 2, ne?
Sehr deutlich.
Nee, in Transformers.
Nee, es war Bad Boys.
Nee, in Transformers.
Ja?
Ja, klar, also, weil, also
Bad Boys 2 weil
das,
auch.
Das Ding fliegt ja runter von diesem Lastwagen und das haben sie dann quasi so, naja, zitiert oder geschnitten in Transformers. 1, 2, 3.
Ich glaube, der Fachbegriff nennt sich Action Recycling.
Ich bin mir echt nicht sicher, hat er das notwendig, dass er das macht?
Naja, es ist kosteneffizient. Und wem fällt es dann auf? Der Internetgemeinde. Also, wenn ich es nicht in einem YouTube-Clip gesehen hätte, mir wäre es nicht aufgefallen.
Dann, um den Vergleich mal zu ziehen, was sind denn eure favorisierten Blockbuster von heute, dieses Jahr, das letzte Jahr? Gab es da was?
Blockbuster aus diesem Jahr.
Markus.
Ja, ich fand Man of Steel geil, weil der mich halt emotional krass berührt hat.
Und
weil ich halt finde, dass das erstens halt eine monumentale Destruktionsorgie ist und zweitens hat er halt wirklich so 3-4 Momente, die mir jedes Mal die Tränen in die Augen treiben. Und ich, vielleicht habe ich einen zu sehr verklärten Blick da drauf, aber ich finde, dass der auch nicht so blöd von der Dramaturgie oder von allem ist, wie jeder immer behauptet. Ich kann aber verstehen, dass die Leute ziemlich enttäuscht sind von dem Film, weil das Marketing halt was ganz anderes suggeriert hat. Aber spätestens mit dem vierten Trailer, der dann so einen anderen Ton angeschlagen hat, war mir eigentlich klar, okay, vielleicht so ein bisschen die Erwartungen runterschrauben, dass es nicht dieses sakrale Epos wird, dass die halt die Trailer ja fast schon vorgegaukelt haben. Und deswegen war ich halt vom Endresultat sehr fasziniert. Und für mich ist es der Film des Jahres. Ich fand den mega geil. Aber ich bin auch ein Snyder-Fan.
Ja gut, da können wir ja gleich nochmal genauer drauf eingehen, was vielleicht der größeren Masse an Leuten dann doch nicht so gefallen hat an dem Film. Was wären so deine?
Also dieses Jahr fand ich besonders klasse Thor 2.
Ja, ja, geil.
Bin bei dir.
Ein sehr geiler Film. Da kann man sich sicherlich auch nochmal über die Effekte unterhalten, die auch natürlich wieder einen großen Anteil an dem Film haben und besonders die Sequenz, diese Weltensprünge sind großartig inszeniert.
War für mich die Überraschung des Jahres, finde ich, so ja. Im Blockbuster-Bereich.
Das stimmt.
Wird wahrscheinlich dann nächstes Jahr der neue Captain America werden, oder?
Weiß ich nicht.
Ich habe ja, also wir haben die Trailer ja auch bei uns im Wir sind Movies Podcast oder den Trailer schon so ein bisschen gefeiert, aber ich glaube, der Godzilla-Film, da hat ja jeder, also denkt so, okay, das könnte ganz geil werden, aber ich glaube, der wird uns sogar so sehr überraschen, dass das wirklich der Überraschungshit des nächsten Jahres wird. Also wir denken schon alle, der wird gut, also der wird auf jeden Fall gut, wenn nicht sogar sehr gut, aber ich glaube, der könnte sogar brillant werden.
Redest du jetzt von Captain America oder von Godzilla?
Von Godzilla.
Okay, weil wir zum Beispiel bei uns jetzt bei Entertainment What haben wir eher den Captain America-Trailer, wie es bei euch heißt, gedoomt. Nahezu durchgängig.
Fand ich auch geil.
Aber wir waren bei Thor 2 gerade.
Genau, ja, das, also einen zweiten Film, den ich dieses Jahr noch genial fand, war jetzt erst vor kurzem Tribute von Panem 2.
Oh je, echt jetzt?
Geil! Ja.
Ich fand den ersten zum Davonlaufen.
Geil!
Auch wieder ein klassischer Fall von die Vermarktungsstrategie im Falle von Tribute von Panem, nämlich vorher gar nichts zu sagen, dass es dann zum Erfolg wurde, weil alle einfach nur gespannt waren, was jetzt dabei rausgekommen ist. Die Vermarktungsstrategie ist besser als der Film. Ich fand den ersten zum Davonrennen.
Geil! Fand den mega gut. Fand auch den Stil voll geil.
Die Hollywood-Version von Battle Royale, kann man ja eigentlich sagen.
Ja.
Und
verkitscht mit einer scheiß Kamera und 50.000 Logikfilme.
Kamera ist geil.
Nein, ist sie nicht.
Fand die super. Ich fand, dass das halt dieses Überwachungsstaat-Gefühl halt super rübergebracht hat.
Das ist genau dasselbe Problem, was The Dark Knight Rises hatte. Es geht um die Bevölkerung und die Missstände in der Bevölkerung, aber die Bevölkerung ist nicht zu sehen. In Gotham City, in Dark Knight Rises, er kämpft für die Leute. Hast du mal 5 Leute auf der Straße gesehen? Nö.
Ja, wenn die ganzen Polizisten in der Kanalisation sind.
Alle, vor allem. Ja, alle.
Das ist halt wirklich. Wisst ihr, jeder meint so, ja, Man of Steel, voll blöd. Und, aber jeder meckert ja auch so über diese Szene in The Dark Knight Rises, aber keiner sagt, die ist ja eigentlich noch viel blöder, die ist ja wirklich grenzdebil. Also, der Story-Einfall ist halt wirklich so, okay, wir triggern jetzt den Plot und jetzt haben wir voll die geile Idee, alle sind sie weg. Das ist halt echt Schwachsinn.
Ja, David, bei dir dieses Jahr oder letztes Jahr?
Ich fand das laufende Jahr ziemlich zum Kotzen und Markus hat mich glücklicherweise aufgeklärt, dass ein Budget von 40 Millionen kein Independent-Kino mehr ist, was im Fall von Prisoners, was meine Nummer 5 war, der Fall war. Und ansonsten findet sich tatsächlich in meiner Top-Liste dieses Jahr nur Independent-Kino. Und das Beste, was man dieses Jahr erwarten konnte, wenn man ins Kino ging bei Blockbustern, aus meiner Perspektive, war einfach nur nicht enttäuscht zu werden. Aber wirklich überragende Filme mit Identifikationspotenzial, mit epischen One-Linern und Bildern, die einem in Erinnerung bleiben, waren so einfach nicht vorhanden. Ich hatte eine gute Zeit bei Iron Man 3, bei Thor 2. Aber es war maximal solide, nicht wirklich herausragend.
Genau so geht es mir eigentlich auch. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Iron Man 3, Thor 2. Also Filme, bei denen ich wirklich ein bisschen mehr geflasht war im Endeffekt, waren eigentlich nicht die klassischen Blockbuster. Zum Beispiel habt ihr Two Guns gesehen?
Mhm. Ja.
Ein Film, von dem ich im Endeffekt ziemlich überrascht war, weil ich habe eher einen Standard-Action-Thriller erwartet und war dann doch eher... überrascht, wie sympathisch der Film an sich war.
Ich habe halt ein ganz großes Problem mit dem Regisseur, der hat vorher mit Mark Wahlberg schon Contraband gemacht.
Den ich eher mittelmäßig fand.
Den finde ich auch mittelmäßig. Den fand ich mies. Den habe ich nach der Hälfte ausgemacht. Der war richtig langweilig.
Ja, ich war im Kino, ich bin sitzen.
Auch jetzt muss ich bleiben.
Ja. Nee, aber deswegen war ich umso überraschter von Two Guns, der ja auch bei der Kritik sehr ordentlich weggekommen ist. Und ich denke, das sollte man dieses Jahr auch nicht vergessen, Fast and Furious 6.
Ah, ja. Mega, was, Alter.
Hast du überhaupt mittlerweile die Filme gesehen?
Ich habe nur den 6. Teil gesehen. Ich hatte ein ganz großes Problem. Okay, es waren zwei Komponenten, die dazukommen, warum ich Fast and the Furious 6 zum Davonrennen fand. Und zwar erstens, weil ich
zum
von Pain...
Zum Davonfahren.
Ja, zum Davonfahren. Ich habe vorher Pain and Gain gesehen. Ich habe die direkt back-to-back gesehen. War von Pain and Gain mehr als geschädigt von Testosteron-Kino. Dann Fast and the Furious 6 hinterher. Ich weiß, die Reihe lebt auch vom inneren Humor, von Continuity und so weiter. Ich kannte halt die Charaktere nicht. Ich kannte die Gags nicht. Und von daher ist er halt komplett bei mir baden gegangen. Leider.
Und ein Film, da möchte ich aber später drauf eingehen, warum ich ihn gut fand und ihn als positives Beispiel für das Blockbuster-Kino heute sehe, zumindest was Charaktere und so weiter angeht, ist Star Trek Into Darkness.
Oh je. Star Trek Into Scheißdreck, wie Markus es jetzt nennen würde.
Seriously, Alter?
Ja.
Das ist halt so die... Das war die Krönung dieses Jahr.
Ja, wie Man of Steel.
War dein Top-Flop Nummer 1, ne?
Ja, ich finde, das ist halt nicht der absolute Scheißfilm geworden, aber der hat mich halt am allermeisten enttäuscht, weil ich den ersten Teil so geil finde.
Aber wir können ja gleich drüber reden, was ich...
Nee, mit dir rede ich nicht.
Okay, cool. Dann möchte ich jetzt weitergehen und auch zu heute eben die Frage stellen, was genau läuft eigentlich für euch falsch im heutigen Blockbuster-Kino?
Darf ich anfangen? Ich habe mir da schon voll viele Gedanken.
Ja, bitte.
Also ich frage mich sehr, sehr oft, Leute, wenn der Film jetzt ein Überraschungshit war, warum wird direkt ein Sequel bestätigt? Zum Beispiel bei Kampf der Titanen. Ich fand den ersten Teil wirklich mega spaßig. Der will halt einfach nur unterhaltsames, augenzwinkerndes Blockbuster-Kino sein und das ist er auch. Dann gehen die hin, nachdem das so ein Erfolg war und ein Überraschungserfolg war, gehen sie hin und sagen, ja okay, zweiter Teil, Zorn der Titanen bestätigt, das Ganze machen wir jetzt ein bisschen düsterer und fast schon mit dokumentarischem Action-Kamera-Ansatz und so weiter. Und du guckst dir das Ding an und bist halt einfach in allen Belangen enttäuscht. Der sieht zwar im Prinzip sehr cool aus, aber da ist halt kein Charme, überhaupt nichts mehr rumgekommen. Und da habe ich halt das Gefühl, die schießen sich halt wirklich saukrass auf sowas ein. Kampf der Titanen ist erfolgreich, dann okay, Zorn der Titanen, okay, Krieg der Götter. Oder ein Märchenfilm ist erfolgreich, dann also Mirror Mirror, dann Snow White and the Huntsman oder Huntsman. Das war wirklich der größte, also einer der größten Kackfilme der letzten Jahre auf Blockbuster-Ebene. Und der wundervolle Mirror Mirror ist halt komplett untergegangen, weil das halt eher auch ein Kinderfilm und ein humorvoller Kinderfilm war, aber der ist halt so mit so viel Fantasie halt gemacht und ich kann das halt einfach nicht mehr nachvollziehen. Jetzt auch dieses Jahr Now You See Me hat er jetzt auch ein Sequel, also wurde jetzt gerade bestätigt. Oh Gott, ich habe den ersten Teil nicht gesehen, ich habe da Unterschiedliches dazu gehört.
Ich fand das scheiße.
Aber mir leuchtet das halt nicht ein, wenn du einen Film drehst, der jetzt, keine Ahnung, ich glaube, der hat 80 Millionen gekostet oder so und hat jetzt weltweit, sagen wir mal so, um die 250 eingespielt. Natürlich ist das ein Erfolg, ne? Aber dann gehe ich doch nicht hin und sage, okay, wir machen ein Sequel, weil du musst eigentlich davon ausgehen, die müssen doch auch irgendwie mal Auswertungen machen, wie die Leute die Filme bei IMDb bewerten oder warum gibt es die ganzen Hashtags und so weiter, damit du siehst, wie hoch die Frequenz ist, wie oft der Film irgendwo getaggt wird und dass du auch siehst, wie sind die Comments dazu in der Community oder so. Ich wollte jetzt so viele Anglizismen reinbringen, wie umgeht.
Ja, aber ich denke mal jetzt, um jetzt mal die Sicht Hollywoods nahe zu bringen, es ist natürlich einfach eine etablierte Marke dann, die scheinbar dann einmal funktioniert hat, also machen wir es natürlich nochmal.
Aber genau das ruiniert es doch. Ich meine, was wir aufgezählt haben, okay, von der Matrix mal abgesehen, in den 90ern, das waren alles Standalone-Filme. Das sind kleine, originelle Ideen, ein komplett geschlossenes Universum, in dem alles funktioniert und es ist nicht ausgelutscht. Es ist mal was komplett Neues. Und heute hast du mal einmal was Neues, das kurzzeitig funktioniert und alles, was danach kommt, vor allem die bestätigen ja in der Regel nicht nur ein Sequel, sondern gleich eine komplette Reihe.
Ja, es macht dir den Film zwar in dem Sinn nicht kaputt, aber du denkst dann auch so, okay, braucht man das jetzt unbedingt, weil wir haben nämlich einen mega geilen Blockbuster aus dem Kino ja vergessen, Pacific Rim. Da war ich so positiv davon überrascht. Ich fand den mega spaßig. Ich fand, es war auch eine originelle Idee, obwohl er sich natürlich auch beispielsweise also am japanischen Anime-Kino und am japanischen Monster-Kino orientiert. Und da ist er jetzt auch so, war nur ein Überraschungserfolg. Vielleicht ein Sequel. Bitte nicht, Guillermo del Toro, bitte nicht, weil das war geil.
Darf ich da mal kurz einhaken? Ich habe nämlich dahingehend ein sehr interessantes Gedankenspiel von Kevin Smith gehört. Wir hatten vorhin schon kurz über den Trailer für den neuen Godzilla-Film gesprochen. Ja. Und er hat gemeint, dass rein theoretisch es ein ultraschlechter Zeitpunkt ist, jetzt einen Film nachzuschieben, der nur eine Riesenechse hat und keine riesigen Roboter. Die Herausforderung war doch jetzt in Pacific Rim schon viel größer gewesen und es war viel mehr Spektakel, als nur eine Rieseneidechse über die Wand zu schicken. Was ist euer Gedanke dazu? Also ich persönlich finde es absoluter Schwachsinn.
Was die Aussage von Smith, findest du, dass das Schwachsinn ist?
Nicht Will Smith, Kevin.
Habe ich Will Smith gerade gesagt? Ich wollte eigentlich sagen, die Aussage von Smith, also von Kevin, Scusi. Ja. Mir war klar, dass über den, also ich finde auch, dass...
Der eine ist schwarz, der andere nicht.
So kann ich die auch immer auseinanderhalten.
Carl Black.
Nee, ich finde auch, dass die Aussage Schwachsinn ist, weil Pacific Rim wurde ja auch so augenzwinkernd episch vermarktet. Und ich meine, der sieht ja auch vom Stil her, also ich meine, überall neonbunt und so und halt Spaßfaktor hochgedreht. Und der Gareth Edwards, der jetzt die Regie bei Godzilla übernimmt, hat ja vorher, also ich kenne halt seinen Vorgängerfilm, sein Debüt, Monsters, und das fand ich halt, war grandios. Da hat er quasi aus nix ein kleines Meisterwerk gemacht, wo er halt auch bewiesen hat, weil er auch selber Kameramann war, der hat ein Gespür für krasse Atmosphäre. Und ich denke, dass jetzt das Marketing von Godzilla dahingehend auch alles richtig macht, weil du da tatsächlich schon im Trailer das präsentiert kriegst, wie es später im Film sein wird. Es wird im Trailer nur ganz kurz Godzilla gezeigt und Edwards hat ja auch gesagt, man wird die Echse in meinem Film nicht so oft zu sehen bekommen, weil es sich halt darum nicht drehen soll. Also es ist halt quasi so der Kontrapunkt zu Emmerichs Godzilla, obwohl ich den sehr spaßig fand, aber das war halt nur so, okay, wir haben Monster und das Monster ist natürlich der Hauptcharakter vom Film und dann gibt es halt irgendwelche wilden Verfolgungsjagden und das ist es dann halt. Und hier finde ich halt den Ansatz cool, dass das halt sowas, irgendwie sowas global apokalyptisches hat.
Wobei, ich muss auch dir zustimmen, also die Aussage an sich ist jetzt, finde ich, nicht zutreffend, weil Pacific Rim, der hat zwar seine Schwächen, der Film, aber der kam, glaube ich, einfach nur so gut an, weil er auch eben wieder so ein bisschen in der Tradition der 90er Jahre steht, ja, weil viele auch gesagt haben, das erinnert mich zum Teil sogar an Independence Day, ja.
Ist es, komplett am Schluss, ja.
Und das hat einfach so ein, ich bin kein großer Freund von Independence Day, aber jetzt Pacific Rim hat...
Nee, wirklich. Scheiße, den habe ich vergessen, Independence Day. Unbedingt.
Aber Pacific Rim hat eben dann einen gewissen Charme entfaltet, dass du eben auch bei dieser komplett abstrusen Handlung dabei bist. Und Godzilla geht halt in eine komplett andere Richtung. Ja. Wobei ich jetzt bei den ersten Trailer sagen muss, das ist ja auch so ein Trend, der jetzt die letzten Jahre seit der Post-Batman-Nolan-Variante vorherrscht. Im Endeffekt war ja der Trailer auch schon eine relativ große Zerstörungsorgie. Gar nicht so unähnlich dem Emmerich-Vehikel. Mhm. Nur, dass es jetzt einfach in Grau ist und nicht mehr in Bunt.
Ja.
Ja. Aber generell kann man, glaube ich, sagen, um jetzt auch wieder aufs Hauptthema ein bisschen mehr zurückzulenken, die Filme werden einfach immer mehr zu Events hochstilisiert. Nicht mehr zu einzelnen Filmen, wie du es halt eben gesagt hast, mit originären Ideen, sondern es sind einfach Events und wir müssen die Events immer und immer weiter fortführen. Wir haben das Event gestartet mit Iron Man und in 2 Jahren, kam ja jetzt bei Avengers dann, geben wir euch das Event der Megaklasse und so weiter und so fort. Und was mich dabei immer mehr stört, ist einfach, dass sich die Filme dabei in immer mehr Gigantismus ergeben, mit der Ironie, dass man ja eigentlich die technischen Möglichkeiten heute hat und sozusagen alles geht, aber eigentlich ein kreativer Ausfall dabei ist. Weil was haben wir eigentlich die letzten 2 Jahre gesehen? Ich sehe immer nur Häuserblöcke, die einstürzen. Aber irgendwie, dass ich so Szenen dabei habe, die wirklich im Kopf hängen bleiben, seien es die Raptoren in der Küche oder Tom Cruise hängt kurz vor dem Boden, das sind ja schlicht gemachte Szenen und trotzdem habe ich die alle noch im Kopf. Von Man of Steel weiß ich halt nur noch, dass da 40 Minuten Häuser eingestürzt sind.
Da wollte ich eben eigentlich schon mich kurz einklinken, als der David das gesagt hat, weil ich sehe das genauso, Jungs, also auf jeden Fall so ähnlich. Problem dabei ist, wir haben ja, also ich gehe mal nicht davon aus, dass du Mission Impossible damals im Kino gesehen hast.
Nee, den ersten nicht. Nee.
So, und das Problem dabei ist halt, wir können das jetzt natürlich so auch irgendwo mit einem Nostalgiefaktor sehen. Also wir haben wahrscheinlich alle Mission Impossible schon zuhauf gesehen und das ist aber auch, natürlich, das ist erstens eine mega denkwürdige Szene und die Szenen bleiben dir mehr im Kopf, aber du bist auch mit den Sachen irgendwo aufgewachsen und da war es halt noch was Besonderes. Und deswegen finde ich, das muss man ein bisschen relativieren, aber es stimmt, es gibt in diesem Jahr kaum Szenen aus dem Blockbuster-Kino, wo du sagst, die haben das Potenzial, dass in 10 Jahren Leute auch hier, wie wir jetzt in der Runde so da sitzen und sagen, wisst ihr noch damals bei Tor 2, als das und das, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich habe auch keine Ahnung, ich meine, ich feiere natürlich Man of Steel und ich habe den mittlerweile schon 4-mal gesehen, weil ich den halt so geil finde. Und mir bleiben die Szenen halt in Erinnerung. Aber so im Kollektiv stimmt das wahrscheinlich. Dir bleibt in Erinnerung, okay, hier mega Destruktionsorgie und so. Und ich fand, Man of Steel hat halt gerade in den Momenten, als er so kleine Regieeinfälle drin hatte, hat er für mich viel eher gepunktet, weil ich eigentlich auch Fan davon bin, wenn du sowas Denkwürdiges hast. Denkwürdige Zitate hat er gehabt, finde ich jetzt, aber so denkwürdige Momente wie zum Beispiel, ich finde das Paradebeispiel an Denkwürdigkeit ist Gladiator. Es gibt, glaube ich, keinen Film, der wirklich mit so einer Frequenz dir epische Sprüche um die Ohren haut und so epische Momente hat. Ich meine, dieses Are you not entertained? Oder bin ich denn nicht barmherzig? Das sind halt einfach Momente, die haben ihren Platz in der Kinohistorie so verdient und das geht heutzutage dem Kino ein bisschen ab.
Ja, das ist halt zusammengefasst halt einfach, bei mir bleibt so stehen, alles geht, aber nichts bleibt.
Ja, ich glaube eher, dass so in 10, 20 Jahren, dass man vielleicht jetzt die letzten Jahre nicht unbedingt einzelne Filme in Erinnerung behält, sondern dann sozusagen, dass wir jetzt die Epoche der Fantasy- und Superheldenfilme haben, sozusagen. Also
die Lensflare-Epoche.
Genau. Ja, nein, weil wir hatten ja jetzt in den letzten 10 Jahren, ich habe es nicht nachgezählt, aber es sind ja unglaublich viele Superheldenfilme zum Beispiel rausgekommen oder auch überhaupt Fantasyfilme. Also nach Herr der Ringe kamen ja da unglaublich viele, viele sind dann auch gescheitert, wo dann keine Fortsetzungen mehr kamen, zum Beispiel sowas wie Aragorn oder Der Goldene Kompass.
Tintenherz.
Stimmt, Tintenherz ja. Auch. Aber halt diese Häufung der Fantasy- und Superheldenfilme, vielleicht ist es das, was dann in Erinnerung bleibt sozusagen, wenn es auch keine einzelnen Filme sind. Obwohl ich sagen würde, Herr der Ringe, da würde ich drauf tippen, dass die Filme doch längere Zeit in Erinnerung bleiben werden. Und auch
ich finde, das sind All-Time-Classics. Ja. Also die haben wir im Prinzip eben auch vergessen, aber ich meine, über Herr der Ringe brauchen wir echt nicht mehr zu reden. Also ich finde, die ersten 3 Herr der Ringe-Filme sind absolute Meisterwerke und jetzt bei...
Ist das nicht so traurig, dass man sagen muss, die ersten 3 Herr der Ringe-Filme?
Ja. Nee, weil natürlich, jetzt halt Vergleich zum Hobbit. Das größte Problem dabei ist halt, der Hobbit hat halt die fast unmöglich zu lösende Aufgabe, in der Tradition von der Herr der Ringe zu stehen, aber was Eigenes zu machen, das aber, wenn möglich, noch epischer aussieht und noch spektakulärer ist. Es gibt die Story halt einfach nicht her. Und ich wäre halt, glaube ich, ein Fan davon gewesen, wenn es damals halt so gewesen wäre, dass MGM natürlich nicht insolvent gewesen wäre und dass Guillermo del Toro die Chance gehabt hätte, was komplett Eigenes zu machen und vielleicht aus dem Buch nur ein oder maximal zwei Filme zu machen. Das wäre ein cooler Ansatz gewesen. Aber das ist jetzt alles zu spekulativ, tut mir leid, ich trifft ab.
Entschuldigung. Ich habe mal eine Frage, und zwar, wenn wir uns so darüber freuen, dass in den 90ern Blockbuster rausgekommen sind, von denen wir jetzt schon festgestellt haben, sie sind so gut in Erinnerung auch kleben geblieben, weil es keine Fortsetzungen gab, weil sie ein geschlossenes Universum darstellen mit einer einzigen Idee, die wunderbar ausgearbeitet wurde. Wenn wir uns dann jetzt die Neuzeit angucken, wir hatten dann einen guten Film immer, der eine Reihe begründet hat, haben die Fortsetzungen es dann geschafft, die Qualität zu halten, zu steigern, oder haben die Fortsetzungen in der Regel alles dann in die Grütze geritten?
Also bei Fast and Furious finde ich zum Beispiel, dass da ja irgendwann mittendrin in der Reihe eine komplett neue Richtung eingeschlagen worden ist. Also ich habe die jetzt alle sechs quasi noch präsent, grob. Und natürlich finde ich, ist die Meinung auf jeden Fall legitim, dass man sagt, ja, der erste war eigentlich fast noch der coolste, weil der auch irgendwo noch diesen Tuning-Aspekt und so weiter drin hatte. Jetzt 4, 5 und 6 sind dann halt wirklich nur noch so Testosteron-Action-Kino. Die finde ich aber fast schon am geilsten. Der dritte, finde ich, wird halt unterschätzt. Der ist halt leider ein bisschen untergegangen. Der hat wahrscheinlich sogar noch die besten Regieeinfälle. Aber der zweite war dann halt so der Versuch, ja, jetzt machen wir das Ganze so ein bisschen als Cop-Thriller, Gangster-mäßig mit Drogenbaron ausschalten und so. Und da war halt dieses Undercover-Cop-Prinzip aus dem ersten Teil halt noch viel, viel besser. Aber ich finde, da haben sie es jetzt eigentlich vernünftig geschafft, sich auch irgendwo zu überlegen, auf was stehen die Fans, warum kommen diese Filme so gut an und wie gehen wir da jetzt vernünftig damit um, ohne die Leute für dumm zu verkaufen. Weil ich finde, ich als Fan von der Reihe werde nicht für dumm verkauft, sondern die Filme sind in sich halt irgendwo schlüssig und sind halt immer noch irgendwie so selbstreferenziell, verweisen halt auf sich selber und sagen, ja, wir wissen, dass das ein bisschen stupide ist und immer größer, schneller, weiter, aber die haben halt immer noch diesen Charme. Aber es gibt genug Beispiele, wo sie es natürlich irgendwo in den Sand gesetzt haben.
Ja, also ich glaube, da muss man auch immer gucken, wie sehr wird die Fortsetzung einfach nur zu einer reinen Cash-Cow. Wie du es schon sagst, bei The Fast and the Furious oder auch meinetwegen den X-Men-Filmen, zum Beispiel Erste Entscheidung, ich weiß nicht, wie ihr den fandet, aber das war so, ich fand den sogar nach dem mehrmaligen Gucken mittlerweile richtig gut und freue mich auch immer weiter, dass das X-Men fortgesetzt wird. Aber wo du dann eben Fortsetzung angesprochen hast, jetzt auch aus diesem Jahr sogar, Stirb langsam 5.
Das wollte ich gerade sagen, oder vorhin schon sagen, ist das nicht einer dieser spektakulären Fälle? Ich hatte eine verdammt gute Zeit mit Stirb langsam 1 bis 4.
Ja.
Man kann über die Qualität der Einzelnen streiten, aber alles in allem hatte man immer eine gute Unterhaltung. Dann kam der fünfte Teil und ich habe echt Schiss, dass es mir den Rest einfach langsam, aber sicher ruiniert. Besonders wenn es jetzt noch weiter gehen soll.
Also ich fand den noch geil, aber das ist natürlich kein Stirb langsam mehr.
Mir fehlt halt vor allem gerade bei Stirb langsam 5, wenn wir das jetzt mal so als Paradebeispiel für eine schlechte Fortsetzung nehmen, einfach die Vision dahinter, ja, weil bei The Fast and the Furious, da erkenne ich noch eine Vision dahinter, jetzt auch bei den X-Men, jetzt der neue Trailer zu Days of the Future Past, hat mich jetzt wieder, ja, auch wieder in diesen Hype-Zustand reingesetzt. Ja. Wobei ich auch noch auf diesen einen Punkt eingehen möchte, weil du gemeint hast, man verklärt manchmal gern die Vergangenheit. Es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt nicht mehr auf Filme freue oder alles nur noch super kritisch sehe, weil gerade eben dieses verstärkte Marketing durch Trailer-Kampagnen in jeglicher Art und so weiter, die hypen mich ja schon für einen Film. Es war ja nicht so, dass ich irgendwie gedacht habe, naja, Man of Steel mal gucken, sondern obwohl ich kein großer Superman-Fan bin, war ich nach den Trailern schon so, dass ich einiges erwartet habe und den Film auch eigentlich gut finden wollte.
Bei manchen Sachen musst du dich auch tatsächlich fragen, gerade bei Fortsetzungen, inwiefern war das jetzt wirklich eine Fortsetzung? Es gibt auch Beispiele und Stirb langsam 5 ist einer dieser Fälle. Wenn man sich die reine Handlung anguckt, ist das vollkommen austauschbar. Es hätte durchaus unter einem anderen Titel erscheinen können. Man hat jetzt nur Stirb langsam drauf gelabelt, weil das eine Marke ist. Ja, das aber ist ansonsten ist es ein Standard 0815, so ähnlich wie Jason Statham jedes Jahr denselben Film macht, Bruce Willis Action.
Aber ich fand, also ich muss sagen, ich fand den sehr spaßig, den fünften Stirb langsam. Es hat natürlich überhaupt nichts mehr mit Stirb langsam zu tun. Der vierte hat das noch so ein bisschen augenzwinkernd gemacht, so dieses analog versus digital, also auch so metamäßig halt.
Ein metadiegetisches Spiel der Möglichkeiten.
Der fünfte ist dann halt wirklich ja, einfach so ein Standard-Action-Plot. Ich fand aber, der sah ganz cool aus, hat noch ein paar nette Verweise gehabt, aber natürlich, da haben sie nur die Marke drauf gemacht. Das schlimmste Beispiel ist doch jetzt wahrscheinlich hier der vierte Teil von Bourne.
Oh, also
den habe ich zwar selber nicht gesehen, aber da habe ich von euch allen halt wirklich nur Scheiße drüber gehört.
Das ist so viel schiefgelaufen. Vor allem ist es auch eines dieser Beispiele, wo man sagen kann, das ist nur ein halber Film. Du bist mitten in der Szene und auf einmal kommen die Credits. What the fuck just happened? Ohne Scherz. Also ich war damals mit ein paar Kollegen im Kino. Einer meinte so, ich gehe jetzt zurück zur Kasse und will die Hälfte von meinem Geld wieder haben. Ich habe nur einen halben Film gesehen.
Aber das ist, glaube ich, auch schon seit Jahren so, dass halt alte Marken wieder aufgelegt werden, um halt nur Geld daraus zu ziehen. Natürlich hat man ab und an dann wieder mal einen Film, wo man sagt, der ist echt gut gelungen, obwohl es halt...
Rocky Balboa. Ohne Scheiß war für mich die Überraschung. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich finde Rocky Balboa, den sechsten Teil, fast sogar noch einen Tick besser als den ersten.
Echt? Okay.
Fand ich mega.
Aber als gutes Beispiel würde ich noch Mission Impossible Phantom Protocol nennen.
Ja.
Weil der auch ironisch mit den anderen Teilen umgeht und mit dieser Figur, die Tom Cruise spielt und das Ganze dann ein bisschen ironisch betrachtet. Und das macht dann schon wieder so einen Mehrwert aus. Und ja, aber es gibt auch genug Gegenbeispiele.
Wobei ich auf diesen Ironieaspekt gerade eingehen möchte. Ihr könnt mir da vielleicht gleich zustimmen oder eben entgegensprechen. Das ist sowas, was bei mir jetzt die letzten ein, zwei Jahre auch so ein... Maß erreicht hat, wo ich sage, jetzt reicht's mit diesem Ironieaspekt. Das ist mir gerade, ich fand Iron Man 3 gut, ich fand Thor 2 gut, aber die haben so auf der Klinge schon getanzt, was ich nimm's noch ernst.
Oh komm, Thor 2, der Auftritt von Captain America war doch wohl mal.
Ja, ich nimm's
das
noch
war
ernst.
Awesome, aber
du musst immer so ein bisschen aufpassen. Ich will nicht als Zuschauer ganze Zeit vorgeführt kriegen, dass ich gerade einen Unterhaltungsfilm gucke.
Mhm.
Jetzt, das waren jetzt noch zwei Beispiele, wo ich sage, da ist es noch gelungen, weil Marvel, die Maschinerie läuft einfach so gut, dass die noch die Balance hinkriegen zwischen, ich werde mitgenommen, ernsthaft, emotional und kann mich halt auch mal kurz lachen und erleichtert werden. Ein Film, der für mich überhaupt nicht in der Hinsicht funktioniert hat, war White House Down.
Oh je.
Der ja dann wirklich, sobald die Action eingesetzt hat...
Da hat aber auch der Rhythmus überhaupt nicht gestimmt.
Ja, aber der Film hat mir einfach während dem Gucken vor Augen geführt, ja, die Action sieht schon ganz gut aus oder vernünftig oder spektakulär aus, was du gerade siehst, aber eigentlich ist das gerade total dummes Entertainment und der Film hat ja seine eigene Parodie direkt mitgeliefert und das will ich halt als Zuschauer nicht wissen, dass ich gerade sozusagen vor Augen geführt kriege, du guckst gerade ein total selbstironisches Spektakel und eigentlich ist es komplett platt. Und da ist für mich auch ein Riesenunterschied zu den 90er Jahren, wo eher so eine leichte Humornote dazu kommt. Wir haben ja eben von Die Mumie geredet. Mm. Ja. Brendan Fraser ist zum Teil eine Knallcharge in dem Film, aber nicht, weil der selbstironisch war, sondern einfach, weil es seinen Charme ausgemacht hat. Und deswegen war ich bei dem Film auch eher dabei, auch wenn ich auch weiß, dass Die Mumie, Godzilla,
so
Oma eher die
Seite. Das ist ein Charme, wie ja. Er halt von... Harrison Ford eigentlich kultiviert worden ist, also in seinen zwei Paraderollen.
Aber ihr versteht, was ich meine, das ist halt ein Unterschied zur Selbstironie von heute, wo ich, wie gesagt, so richtig vor Augen geklatscht kriege, hey, du guckst gerade einen Unterhaltungsfilm und vieles davon ist eigentlich ganz schön daneben.
Ja, die Leute trauen sich erstens halt nicht mehr an den Pathos ran, weil, also ich glaube, das ist halt auch einer der Gründe, warum ich Man of Steel so geil fand, weil der war ja teilweise wirklich humorbefreit. Also der hat halt drei, vier lustige Momente, aber die sind halt, es ist ja jetzt nicht so, guck mal, wir haben einen Superman-Film gemacht. So, ich meine, der Moment, wenn sie dann so meint, what does the S stand for? That's not an S. In our word, this means hope. Das ist natürlich ein netter Verweis. Aber den fand ich jetzt nicht so in your face.
Nee, das
und das fand ich halt auch sehr angenehm, weil ich meine, ich stehe auf pathetisches Kino à la Last Samurai oder Gladiator.
Independence Day!
Independence Day hat auch. Der ist natürlich blödsinnig, aber Independence Day und Braveheart beispielsweise sind halt zwei Filme. Kannst du jetzt natürlich nicht direkt miteinander vergleichen, aber Braveheart hat halt auch verdammt lustige Momente drin. Und das finde ich halt nett. Also jetzt, das wirklich so Pathos. Über alles, aber trotzdem immer noch so eine lustige, aber nicht so sehr eine selbstreferenzielle, ironische Komponente. Und was ich auch noch kurz sagen wollte, das Blockbuster-Kino von heute ist halt auf jeden Fall nicht mehr so, also insgesamt natürlich nicht mehr so originär, weil Filme wie Inception sind halt die Ausnahme. Oder so ein Film, also ich meine, Avatar sind wir uns ja wahrscheinlich auch einig, der Film wird zu sehr gebasht. Das stimmt auch, der ist immer noch... Ich finde, Avatar ist noch solide, aber im Prinzip, ich mag den halt auch nicht so besonders, aber der ist noch solide. Aber wenn ihr euch überlegt, was der Cameron halt Ende der 80er mit The Abyss, Abgrund des Grauens, gemacht hat, das ist halt ein originäres Science-Fiction-Blockbuster-Werk gewesen, das aber seinerzeit halt leider gefloppt ist. Und ich meine, der geht jetzt hin und meint so, ja, und jetzt kriege ich 3 Fortsetzungen von Avatar am einem Stück. Cool Story, Bro. Ohne Scheiß. James Cameron, ich möchte das nicht sehen.
Das will ich nicht sehen. Eine Theorie, die mir gerade auch noch ganz spontan gekommen ist, und zwar in Sachen Zugang zu den Charakteren. Ich finde, im modernen Kino sind die Charaktere sehr platt gebügelt, in genau eine Richtung gedrängt. Du hast die ultimativen Helden, die ultimativen Bösewichte, du hast keinen, ich sag jetzt mal, privaten Zugang mehr zu den Charakteren. Erinnert euch mal an beispielsweise Lethal Weapon zurück. Du hast ambivalente Charaktere. Mel Gibson ist auf der einen Seite mehr oder minder der Held, der Situation entschärfen kann und so weiter, der sich reintraut, Mut beweist, und auf der anderen Seite ist er Alkoholiker, trauert seiner Frau hinterher, weiß nicht so richtig, was er mit sich alleine anfangen soll, findet dann Zugang bei Murto. Murto hat seine Probleme mit seiner Family, mit seiner Tochter, mit seiner Frau etc. pp. Und trotzdem ziehen sie beide gemeinsam los, um irgendwelche Fälle zu lösen. Das ist ein Zugang mit viel Identifikationspotenzial, weil du hast nicht nur eine Seite. Und im modernen Kino, finde ich, fehlt diese zweite Seite einfach.
Obwohl ich finde, dass eigentlich bei fast allen modernen Filmen fast immer Anti-Helden vorkommen. Auch bei den Superhelden-Filmen haben wir eigentlich als Beispiel Thor, der am Anfang vom ersten Film noch viel zu stürmisch ist und deshalb ja dann auch auf die Erde verbannt wird. Oder Iron Man, jetzt auch beim dritten Film, wo versucht wird, ihm diesen seelischen Bruch, also von dieses Trauma sozusagen, was er von The Avengers davongetragen hat, dann mit in den Film einzubauen. Also da finde ich schon, dass noch versucht wird, psychologische Tiefe, also...
Wobei es für mich immer beim Versuch bleibt, diese Nuancen, ich nenne es mal Nuancen, ja, weil ich meine, klar, jetzt auch bei Jurassic Park, ja, das ist halt für mich einfach so das Paradebild, das waren jetzt keine komplett ausgefeilten Charaktere, aber die hatten halt immer so viele Nuancen, dass ich Sam Neill als eben diesen etwas störrischen Wissenschaftler wahrgenommen habe, Jeff Goldblum eben als diesen Rockstar-Wissenschaftler, und trotzdem haben die ja im Endeffekt zusammen funktioniert und sind nicht irgendwie nur so ganz verklärt auf ihren Rollentypus geblieben, sondern da waren immer Nuancen dabei. Und das wird heute, finde ich, immer nur so ein bisschen eher versucht reinzupressen, um dann eben möglichst schnell anschließend wieder zu irgendwelchen Action-Szenen zu kommen und so weiter.
Schließe ich mich an. Vielleicht können wir konstatieren, dass es auf jeden Fall heute nicht mehr so subtil ist, sondern es wird dir zu sehr bewusst gemacht, okay, guck mal, das ist Tony Stark, das ist eigentlich ein ziemlich tighter Motherfucker, aber eigentlich will er auch Waffen verkaufen. Weil das war für mich das größte Problem am ersten Teil. Ich finde, da hat für mich die Charakterisierung einfach nicht funktioniert. Ich konnte mit dem Charakter, oder sagen wir mal so, mit dem Plot in Kombination mit dem Charakter nichts anfangen. Ich fand den Charakter mega geil, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit so gedacht, das ist für mich Schwachsinn. Funktioniert nicht. Und deswegen habe ich mich jetzt beim dritten auch so ein bisschen gelöst von 1 und 2. Und das war ja halt eine Buddy-Action-Komödie vom Lethal Weapon-Autor. Und deswegen hat das Ding auch so gut für mich funktioniert.
Was mir auch so ein bisschen fehlt, sind Herzensprojekte. Screenwriter, also Regisseure, die ihre eigenen Stoffe schreiben. Luc Besson beispielsweise hat sich viele Herzensprojekte in den 80er und 90ern zu seinen eigenen Filmen erkoren. Er hat Im Rausch der Tiefe gemacht, wahrhaftig ein wunderbarer Film, eine riesige geile Charakterstudie mit seiner Herzensangelegenheit, dem Tauchen. Und was das Risiko auch angeht von den Darstellern, Leon der Profi, Gary Oldmans Darstellung von dem Cop, seine beste Performance wahrscheinlich in seiner gesamten Karriere, einfach vollkommen überdreht, am Rande zum Psychopathischen, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Auch viele Schauspieler trauen sich nicht mehr, zu viele Produzenten sagen heutzutage, wir müssen das irgendwie in einem Rahmen halten für ein Mainstream-Publikum. Natalie Portman mit süßen 6 oder 7 Jahren, oder nee, vielleicht ein bisschen älter, so sagen wir mal 10, 11.
Ja, okay. Ich glaube schon, dass die 14 war. Wir reden doch von Leon der Profi,
ja, ja.
Mit süßen 6 Jahren.
Stimmt, ist ein bisschen arg jung. die Risikobereitschaft war damals einfach sehr viel höher und das spürst du dann auch in den fertigen Filmen und heute geht man zu sehr auf Nummer sicher.
Ja, das hast du eigentlich heutzutage nur noch bei Regisseuren, wo du weißt, die sind wiederum auch eine Marke, siehe Christopher Nolan. Der darf das meinetwegen noch machen, weil er eben gezeigt hat...
Inception gerade erst.
Ja, der darf das nur machen, weil das funktioniert. Ich meine, für Inception hat er ja einen Plan.
Ja, nee, aber weil er jetzt auch wieder eine Marke ist. Ja, deswegen darf er jetzt auch...
Klar.
Interstellar.
Genau.
Ja. Machen, wo er auch scheinbar wieder kreative Narrenfreiheit hatte. Einfach, weil er... Nolan ist nicht mehr der Regisseur, Nolan ist mittlerweile auch die Marke.
Hm. Kevin Smith hat damals einen super geilen Witz gemacht. Er hat gemeint, in der Sekunde, als The Dark Knight die 1-Milliarde-Marke geknackt hatte, hatte Nolan einen Anruf von Warner Brothers, you can legally sacrifice human beings for your next movies.
Aber damals hatte ich halt mich mit jemandem noch drüber unterhalten, ob jetzt Inception revolutionär ist oder nicht. Und er hat damals so gemeint, ob ein Film revolutionär ist, kannst du ja erst so nach einer gewissen zeitlichen Distanz sagen. Jetzt habe ich mir in dem Jahr mal wieder Gedanken drüber gemacht. Wir sind jetzt im Jahr 3 nach Inception. Mhm. Gab es irgendwie eine Revolution? Gab es irgendwie was, das Inception, die Narration im Blockbuster-Kino irgendwie geprägt hat? Nein.
Ja und nein. Weil was ich nämlich beobachtet habe, genau über Inception habe ich mir so viele Gedanken gemacht und vor allem, ich habe mich sehr viel im Netz umgetan, habe mir viele, viele Podcasts dazu angehört, viele Gedanken dazu gemacht und allein der Umstand, dass ich in mindestens 5 Quellen gelesen habe, dass mit Inception so eine Art neues Zeitalter des Kinos eingeleitet wurde, nur allein, dass man sich auch darüber Gedanken gemacht hat, die Debatte ist am Laufen und auch wenn Inception insofern keinen neuen Stil etabliert hat, weder storytechnisch noch visuell noch sonst irgendwas. Allein der Umstand, dass viele es so sehen, finde ich, ist ein Anzeichen dafür, dass es doch so ist. Und es muss einfach noch mehr Zeit vergehen, um die Ausmaße zu sehen.
Gut, aber findest, also ich finde, ich meine, gut, dann können wir festhalten, dass die Leute es irgendwo als Einschnitt im Blockbuster-Kino gesehen haben. Was es ja mit Sicherheit war. Was aber auch eine logische Konsequenz aus Batman Begins und The Dark Knight war. Mhm. Dass danach, ich meine, der ist immer nur an seinen Noir-Figuren interessiert. Und ich meine, die Filme werden ja bewusst als Neo-Noir-Filme schon bezeichnet, weil sie halt mit diesen Stil-Versatzstücken halt spielen. Aber im Endeffekt, ich meine, die These ist halt eigentlich noch nicht haltbar. Also du kannst auf jeden Fall sagen, der Nolan-Ansatz von wegen, wir geben unseren Charakteren Tiefe, hat sich gerade bei Comic-Adaptionen ist das halt so die Prämisse und so die Grundausrichtung. Da haben wir ja, denke ich, eben auch festgestellt, aber dass das halt manchmal nicht so rund wirkt wie bei Nolan halt. Also bei Iron Man wird es dir zu sehr bewusst gemacht, bei Thor wird es dir ein bisschen zu sehr bewusst gemacht, weil okay, wir müssen auf den Nolan-Zug aufspringen, müssen das auch ungefähr mit unseren Charakteren so machen. Aber ob da halt tatsächlich eine Entwicklung stattgefunden hat, dass das verinnerlicht worden ist, finde ich, ist eigentlich nicht so.
Gut, wobei das bei Comicfilmen auch zum Teil, finde ich, nicht immer so einfach ist.
Also du kannst natürlich auch nicht jeden Charakter richtig nach Batman konzipieren.
Das sowieso, das ist, muss ich sagen, bei Man of Steel, also dieser düster Trend, den eben Nolan da so ein bisschen unfreiwilliger erschaffen hat dann. Ich finde so, das passt halt nicht überall. Also gerade Man of Steel ist halt so ein Fall. Gut, da hat es jetzt auch an der Ausführung selber gehapert, wie willst du Superman wirklich brechen, außer dass er halt so ein zerrissener Charakter ist, weil er ja seine Power nicht zeigen kann. Wobei der Honest Trailer das für mich dann im Endeffekt super auf den Punkt gebracht hat, weil sie ja in dem Trailer meinen, er hat im Endeffekt beide Väter geehrt, indem er einerseits seine Power gezeigt hat und unschuldige Menschen hat sterben lassen. Also ich finde, also generell, wir haben ja schon gesagt, Iron Man 3, Thor 2 hat ja funktioniert. Ich finde, Comicfilme müssen für mich, zumindest in meinen Augen, jetzt nicht immer auch super austarierte Charakterverhandlungen sein und so weiter. Aber generell muss man aber auch sagen, um das jetzt auch nochmal drauf zu lenken, es ist ja nicht so, dass jetzt auch plötzlich jeder Blockbuster funktioniert, nur weil es ein Event ist. Klar, Iron Man 3, Thor 2 hat es funktioniert, da durfte es auch funktionieren aus meinen Augen, also zu Recht. Aber gerade dieses Jahr hat sich auch durch einige Verlustgeschäfte ausgezeichnet.
Lone Ranger,
White House Down.
Ich frage mich eh, was Disney da in der letzten Zeit macht. Ne?
Also, lass mich nur kurz ausreden. Ja, also, ich finde auch, die Leute lernen. Ja, das siehst du dann an so Filmen wie Gravity dieses Jahr. Ja. Das siehst du an so Filmen wie Prisoners. Oder auch meinetwegen vor 1-2 Jahren The Town von Ben Affleck, der ja jetzt auch kein Big-Budget-Film war und trotzdem zu einem Blockbuster wurde. Weil ich finde, die Leute lernen wieder so ein bisschen daraus. Eventfilme können zum Teil gut sein, aber nicht alles ist automatisch mit Qualität verbunden. Und ich finde, so eine Zeit hatte man fast schon Anfang der 2000er auch schon mal, als auch dieser CGI-Boom aufkam und plötzlich auch solche Gurken rauskamen wie Van Helsing, die auch versucht haben, alles technisch Machbare zu der Zeit reinzupacken. Und plötzlich waren die Leute dann doch lieber wieder bei so Filmen wie die Bourne-Identität, ja, die wieder auf dem Boden geblieben sind. Also der zeichnet wieder so ein Bild ab, nur dass heute die Eventfilme wahrscheinlich einfach nur noch mehr Präsenz zeigen. Aber immerhin honorieren das die Leute zum Teil, beziehungsweise eben nicht die Lone Ranger.
Was ich halt auch nicht so richtig verstehe, einer der beliebtesten, wenn nicht sogar der beliebteste X-Men-Charakter beispielsweise, Wolverine. In den Filmen funktioniert er mal hervorragend. In jedem einzelnen Standalone-Film geht der Charakter baden. Was passiert da mit den Drehbüchern? Die haben so eine geile Basis und verkacken es jedes Mal aufs Neue.
Ja, die wissen halt, dass wenn du den Charakter wahrscheinlich die ganze Zeit so zeigst, wie er ja in seinen eher, also logischerweise, weil er im Kollektiv agiert, kürzeren Momenten im Hauptfranchise, also wenn du den genauso als Einzelcharakter in einem Standalone-Film hast, wie er in X-Men 1, 2 und 3 ist, ist der wahrscheinlich ein bisschen zu assi oder so und vielleicht zu brutal, zu düster. Und das wollen sie dann so ein bisschen glatt bügeln und dann, ja, aber wir brauchen noch Effektkino und keine Ahnung. Das wäre eigentlich für mich so ein Fall, wo du komplett mit dem Nolan-Ansatz rangehen kannst. Wenn du da wirklich so einen komplett düsteren Film machst und jetzt dich mal so ein bisschen löst von diesem Haupt-X-Men-Franchise. Und die Möglichkeit hatten sie ja bei Origins Wolverine, also beim ersten Teil von Gavin Hood. Und da haben sie es ja irgendwie komplett in den Sand gesetzt. Also da hättest du eine richtig düstere Geschichte draus machen können. Und ja, der zweite Teil jetzt von Wolverine, von seinem Einzelzeug, da war ich vom Trailer schon so angepisst, dass ich gesagt habe, den Rotz gebe ich mir überhaupt nicht.
Ja, der war erschreckend vergessenswert.
Ja, es hat 40 Minuten gedauert, bis ich gecheckt habe, worum dieser Film überhaupt ging. Ja. Der hat keine straighte Handlung gehabt. Das war alles nur irgendwie ganz merkwürdig zusammengewürfelt. Und wo wir schon dabei sind, weil die hatten die Handlung von Wolverine jetzt nach Japan verfrachtet gehabt. Ich habe jetzt mir den gesamten Franchise um Hannibal Lecter nochmal reingezogen und war jetzt gerade vorgestern bei Hannibal Rising gewesen. Wieso hat er auf einmal in seiner Kindheit eine Ausbildung als Samurai-Kämpfer gehabt? Das ergibt null Sinn.
Klar, dass er so gut mit Schwertern
und
mit
Messern umgeht. So grenzdebil, wie die darauf kommen. Du hast den etablierten Charakter und dann machen die so einen Blödsinn, der überhaupt nicht dazu passt.
Lustiger, wenn er einen Kochkurs besucht hätte.
Ja, oh.
Der VHS.
Oh, Backe.
Wie lässig das halt gewesen wäre.
Ja, also ich glaube, es bleibt festzustellen, dass halt eben heutzutage entweder hast du das monströse Event-Kino oder du hast eher Independent-Filme oder zumindest Filme, man kann das ja fast schon so sagen, alles was so unter 40 Millionen ist, ist ja schon fast wenig für größere Filme heutzutage. Ja. Und alles was du hast wenig dazwischen. Und selbst sowas, was dazwischen ist, wie jetzt zum Beispiel The Wolverine, der hatte ja, glaube ich, 70, 80, 90 Millionen?
Nee, der hat schon 120,
130. Aber das, ja. 100, das ist war wiederum wenig. Klar. Und dann kommt aber auch sowas Merkwürdiges dabei rum, statt sich da einfach auch mal was zu trauen.
Ja, das frage ich mich halt jedes Mal. Warum gehen sie nicht einfach hin und sagen, Leute, wisst ihr was, wir geben euch jetzt 60 Millionen oder 70 Millionen meinetwegen noch und ihr macht jetzt ein Charakterdrama daraus. Weil vermarktet kriegst du das Ding so oder so.
Richtig.
Das ist halt immer die Frage, die ich mir stelle. Die suggerieren uns doch bei den Trailern sowieso immer, also nicht immer, aber oft was komplett anderes. Und auch wenn du aus Wolverine ein Charakterdrama machst, hat er auf jeden Fall noch, auch mit einem Budget von 60, 70 Millionen, noch so viele Actionsequenzen, dass du den Film so schneiden kannst, dass das wie ein Actionfilm aussieht. Habt ihr den Trailer zu, oh Gott, wie heißt der, mit James Stewart, Das Leben ist schön? Dieser Weihnachtsfilm?
Ja.
Der ist jetzt umgeschnitten worden im Scorsese-Style zu, also genauso wie The Wolf of Wall Street ist der geschnitten worden.
Ah,
ich meine, allein daran siehst du doch, dass du den Ton von dem Film komplett verfälschen kannst. Natürlich wäre das perfide, wenn sie das machen würden, aber ich glaube, dass das beim Publikum saugut ankommen wird, wenn die dann plötzlich sagen, okay, wir haben in Rated R Wolverine und vielleicht haben wir dann auch nur 40 oder 50 Millionen als Budget, weil das ist ja eigentlich immer so, zum Zack Snyder hat es zum Beispiel gesagt, du kannst Sucker Punch als Rated R machen, dann kriegst du nur 40 Millionen, oder du machst PG-13, dann kriegst du 80.
Das ist sowieso so eine Sache, das treibt mir Tränen in die Augen. Ein Schreiber und ein Regisseur oder idealerweise beides in einer Person konzipieren einen Film mit einem speziellen Ton, mit speziellen Szenen. Er weiß genau, was er umsetzen will. Dann kommt das Studio und sagt zu ihm, ja, sorry, aber das wird ein R-Rating. Wir wollen PG-13, verbessere es mal. Und vorher lassen wir das Ding nicht raus. Und das ist so dermaßen, also einer der aktuellsten Fälle, wo das Publikum in der Sekunde, wo es gehört hat, beispielsweise das RoboCop-Remake, wir wollen R-Rating haben, weil eben auch schon die Vorlage so krass ist. Und
aber nicht bei einem Budget von 100 Millionen.
Nee, natürlich nicht. PG-13, what the fuck. Nicht, dass ich jetzt Gewaltgeilheit irgendwie hier auf den Tisch legen will, aber lass doch den Stoff wenigstens mal Stoff sein.
Ja, und selbes Problem eigentlich bei White House Down, sieht halt so gelackt aus, so, der wird andauernd, also das ist halt nicht mehr so ein Spaßkino wie bei Independence Day, da hast du halt Aliens abgemetzelt, aber wenn du jetzt wirklich hingehst und ballerst dich durch Terroristenhorden durch und dann sieht es halt so aus, dass halt in jedem Moment irgendwie weggeschnitten wird, finde ich, war auch noch so ein Beispiel World War Z in diesem Jahr, der mit Brad Pitt, es war halt auch so, okay, interessiert mich nicht, was soll das? Warum machst du halt einen Zombie-Film so als Mega-Blockbuster? Das hat ja sowieso mit diesem globalen Ansatz überhaupt nicht funktioniert. Und sowas ist halt echt enttäuschend. Ich frage mich halt wirklich, warum die hingehen und also die geben ja manchmal auch Budgets raus für Filme. Also, liebes Disney-Studio, falls jetzt gerade jemand von euch zuhört, wie kann man wirklich so blöd sein, dass man für einen Film oder für ein Konzept wie John Carter 225 oder 250 Millionen US-Dollar
und kein Marketing
macht. Und kein Marketing macht. Wie kann das? Der Film ist solide. Was? Ich finde den Film solide. Was? Der ist nicht so schlecht, wie jeder immer gemeint hat. Aber also dieser Mega-Flop war nicht verdient. Aber warum? Warum? Da geht man maximal mit 130 Millionen dran und macht dann aber halt auf jeden Fall noch ein bisschen Marketing. Kein Mensch will sich doch mit so einer Pulp-Geschichte irgendwie rumschlagen. Das interessiert halt kein Mensch. Und ich kann auch nicht, wenn ich was Neues etablieren will, schon gleich 250 Millionen da reinblasen. Auch wenn ihr denkt, dass euer Fluch der Karibik-Konzept noch auf 20 Jahre funktioniert. Das tut es nicht.
Ich glaube, Hollywood hat auch das Problem, dass in den letzten Jahren ja immer mehr die Fernsehserien in den USA auch an Beliebtheit gewonnen haben, an Qualität gewonnen haben. Also wir haben da immer viel mehr Innovationen als im Hollywood-Kino und auch viel bessere Erzählstrukturen. Und das Einzige, wodurch Hollywood sich jetzt noch abheben kann, ist, indem sie Filme mit bombastischen Budgets machen und einfach optisch, also vollkommen, ja, überladen die Filme, weil das die Fernsehserien jetzt nicht machen können.
Ein kurzer Einschub Mathematik. Steven Soderbergh hat gerade dieses Jahr eine Ansprache gehalten zur Lage der amerikanischen Filmnation und gibt dem Ganzen keine 2 oder 3 Jahre mehr, glaube ich, bis die Filmwirtschaft am Boden liegt. Steven Spielberg beispielsweise war fast gezwungen gewesen, Lincoln für HBO zu produzieren, weil er keine Geldgeber fürs Kino gefunden hat. Steven Spielberg, eine der größten Hausmarken der USA. Und Soderbergh hat mal vorgerechnet, warum ist ein Studio mehr daran interessiert, einen 150-Millionen-Dollar-Film zu machen, als einen 10-Millionen-Dollar-Film? Das liegt daran, ein Film wird ab dann erfolgreich gewertet, wenn er das Dreifache seines Budgets wieder eingespielt hat, inklusive Vermarktung. Die Vermarktung kann man festsetzen, ungefähr 50 Millionen pro Film, bis man flächendeckend alles erreicht hat.
Aber das gilt das für den Konzept 10, funktioniert nicht so ganz. Ne? Aber da
das gilt für den 10-Millionen-Dollar-Film, 50 Millionen Werbung, und das gilt für den 150-Millionen-Dollar-Film, der kostet auch 50 Millionen Werbung. So, 10 Millionen ist immer ein Abstrich, das ist für ein Zielpublikum gemacht. Niemals erreicht man damit die vollkommen glatt polierten Bilder für das Mainstream-Publikum. Auch wenn man dann schon mit 180 Millionen einspielt, den grünen Daumen hat für den Gewinn, für die dreifachen Einspiel der Kosten, machen sie doch lieber die 150 Millionen, klatschen nochmal 50 Millionen drauf und müssen dann warten, bis sie 600 Millionen erreichen, ganz einfach, weil sie sich sicherer sein können, dass sie mit einem glatt polierten Film mehr Leute erreichen. Das ist ja eine ganz merkwürdige Diskrepanz, die da entsteht.
Ich finde, die Rechnung geht halt nicht so ganz auf. Also ich glaube nicht, dass du ein Film, der jetzt 10 Millionen oder jetzt beispielsweise Prisoners. Ich fand ja Prisoners auch stark, fand er nicht ganz so stark wie ihr, aber ich finde, das war auf jeden Fall ein guter Film in diesem Jahr. So, der hat 40,
der Beste.
Der hat 40 Millionen gekostet. Der hat, glaube ich, international die 100 Millionen nicht geknackt. So, wenn du jetzt davon ausgehst, der wird aber als Erfolg gewertet. Wenn du davon ausgehst, dass der 50 Millionen an Marketing hatte, du kannst das nicht grundsätzlich festlegen. Das ist dasselbe Problem wie bei Pacific Rim. Pacific Rim hat 190 gekostet, weltweit 400 eingespielt, aber die denken über ein Sequel nach. Heißt also, da kann ja diese Verdreifachung, dieses Pi mal Daumen Rechenkonzept, kann ja nicht so ganz aufgehen, weil wenn das ja dann wäre es ja 190 auf 400 Millionen, wäre ja ein Mega-Flop im Prinzip gewesen. Also kann es ja auch nicht so ganz stimmen. Und ich glaube jetzt nicht, dass jeder Film tatsächlich 50 Millionen an Marketing hat und dass auch wahrscheinlich viele Filme das irgendwie schon auch mit eingerechnet haben. Schwachsinnig finde ich natürlich, dass... also
ihr amerikanischen Produzenten, seid ihr eigentlich blöd? Steven Spielberg macht einen Film über den amerikanischen Präsidenten und das Ding wollt ihr ursprünglich nicht ins Kino bringen. Da frage ich mich wirklich, was sind da für Entertainment-Strategen? Was sind das für Leute? Das mache ich sogar jetzt schon besser. Ich meine, ich hab noch kein abgeschlossenes Studium, aber ich könnte euch schon sagen, macht so, macht so, macht so. Das ist cleverer. Da frage ich mich echt manchmal, was läuft bei den Leuten schief?
Ja. Zwei ganz kurze Anmerkungen noch dazu, was die Rechnungsstrategie angeht. Was man nicht unterschätzen darf, ist erstens, gerade in den USA, Limited und Unlimited Releases. Pacific Rim bekommt ein Unlimited. Ich glaube, die USA haben 4.500 Kinos oder sowas.
Ja, 4.500 Screens.
4.500 Screens. So.
Blockbuster hat normalerweise so ein, sagen wir mal, so eine Screen-Dichte von 3,5 bis 4.
Ja, bis 4 ungefähr. Während Prisoners natürlich in teilweise ausgewählten Kinos, sagen wir, 200, 500 Screens, sowas in der Größenordnung.
Das heißt, ja, gut, aber ich glaube, als sie den dann so ein bisschen flächendeckender vermarktet haben, sind schon 1.000 bis 1.500 Screens.
Auf jeden Fall. Bleibt zu merken, es gibt schon mal zwei grundsätzliche Veröffentlichungsstrategien im Kino und was man auch nicht vergessen darf ist, und das hat auch in der Vergangenheit schon Filmen überhaupt erst zum Erfolg geführt, die DVD/Blu-ray-Veröffentlichung.
Ja.
Fight Club, ein Kultfilm sondersgleichen, ist an den Kinokassen durchgefallen wie sonst was. Auf dem DVD- und Videomarkt um 2000 rum war das der Brenner und hat Fight Club überhaupt erst in die grünen Zahlen gehoben.
Ja.
In die schwarzen Zahlen.
Mir wäre es jetzt echt nicht aufgefallen. Die grünen Zahlen.
Aber auch nochmal auf Markus, also unser Markus, einzugehen.
Bin ich nicht dein Markus.
Wir kennen uns halt, aber das
ist ein Spatzmäuschen.
Nein. Wir kennen uns halt.
Aber du bist halt bei der Konkurrenz. Also
bei der Konkurrenz. Sagt der bei uns angefangen hat.
Nee, das eben, klar, der TV-Sektor hat sich in den letzten Jahren extrem entwickelt, aber dann frage ich mich halt, ob das wirklich der richtige Weg ist, da eben zu sagen, es funktioniert nur über die Effektschiene jetzt im Kino. Und da möchte ich auch gerade mal ein bisschen die Brücke schlagen zu meiner eigentlich nächsten Frage.
Zum eigentlichen Thema.
Herzlich willkommen bei Bust the Block.
Was war damals eigentlich besser? Weil in meinen Augen war das so, die Filme haben sich weitaus mehr Zeit gelassen, in diese Welt einzuführen, sei es in die eigentliche Thematik, sprich den Plot, aber auch die Figuren. Und da war auch, dass das so doch so viel Zeit hattest, dich da einzuführen, sodass du auch viele Schwächen hingenommen hast. Ja, wie gesagt, mir ist klar, dass die Mumie oder Godzilla von Emmerich, dass das keine perfekten Filme sind in ihrer Ausführung. Aber ich habe mir halt viel davon gemerkt, weil ich auch wahrscheinlich eher bei den Figuren dabei war, als jetzt eben, wie das eben die heutigen Filme machen, die ja oftmals nur das reine Krawallkino sind und uns das technisch Machbare zeigen wollen. Und deswegen eben die Frage jetzt angeschlossen, wo fandet ihr, waren die Punkte, die eben das Kino der 90er Jahre oder frühen 2000er Jahre vielleicht besser in Anführungszeichen gemacht haben oder eben nicht?
Ich glaube, das Publikum war insgesamt begeisterungsfähiger. Also mir geht es immer noch so, wenn ich mir heute Independence Day oder sowas angucke und gucke mir an, wie dann am Schluss alles vernichtet wird, da bin ich immer noch beeindruckt davon, wenn ich mir überlege, wie die das halt vor 17 Jahren schon hingekriegt haben. Also was die halt mit Effekten gearbeitet haben. Ich bin ja generell auch so jemand, ich mag zum Beispiel unglaublich gern den ersten Hellboy von Guillermo del Toro oder auch Pan's Labyrinth von Guillermo del Toro, weil da halt so ein
so ein handgemachter Charme halt mit rüberkommt. Und das finde ich halt auch sehr geil bei den Herr-der-Ringe-Filmen. Oder ich meine, bei Godzilla siehst du das ja auch noch. Das, also, oder halt auch bei Jurassic Park. Ich habe die nicht mehr so präsent. Ich habe die vielleicht als Kind mal ganz gesehen. Den dritten habe ich auf jeden Fall ganz gesehen. Bei den ersten zwei bin ich mir nicht sicher, ob ich die damals nur in Ausschnitten gesehen habe. Aber so Szenen wie der T-Rex greift sich den Typ im Toilettenhäuschen oder sowas, das ist natürlich legendär, also so eine Szene. Und das Coole ist, da haben die ja mit Animatronics gearbeitet und von sowas bin ich halt irgendwie Fan. Das gibt dem Ganzen halt so eine Echtheit. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, heutzutage wird der super oft ein Filter drüber geklatscht, sodass das Ganze halt gleich schon ein bisschen weicher aussieht. Und früher hat das, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber früher hat das irgendwie so noch nach rohem, echtem, genuin filmischer Kunst ausgesehen.
Schon allein deshalb, weil sie damals auf Film gedreht haben und nicht digital.
Das ist wahrscheinlich so.
Aber zumindest hast du dann früher immerhin diese Set-Pieces, die dir bis heute in den Kopf geblieben sind. Weißt das du, ist du, so. Ich weiß bis heute noch, weil mich eben der Film mitgenommen hat von Anfang an, der T-Rex hat den Typen von der Toilette gefressen, ja. Oder und das hast du heute eben so selten, ja. Wie gesagt, bei Man of Steel, sorry, dass ich auf den Film weiterhin rumreite, es ist 40
das
Minuten.
Das ist ja legitim. Ich kann das, wie gesagt, ich kann das ja auch nachvollziehen.
Reiner Showdown. Und deswegen finde ich da, um jetzt mal, wie gesagt, ein Positivbeispiel aus der heutigen Zeit zu bringen, so ein Film wie The Fast and the Furious 6 total toll, ja. Weil da wieder so mit einzelnen Setpieces gearbeitet wird, die mir im Kopf bleiben, weil ich klar die Charaktere über jetzt eigentlich über ein Jahrzehnt lang schon lieb gewonnen habe und das dann selbst so eine komplette Over-the-Top-Szene, wie wenn Dominic Toretto Letty im Flug über der
Brücke arbeitet.
Aber das ist eine Szene, die mir absolut im Kopf geblieben ist, plus dass es technisch sehr ordentlich umgesetzt war.
Ich glaube, das ist auch so ein psychologischer Effekt, also der Grund, wieso wir diese Filme, also für besser halten, dass nämlich damals halt diese Techniken neu waren und also jedes Jahr ist ein Film rausgekommen, der das vorherige Jahr nochmal überboten hat an Special Effects und damals, als man das zum ersten Mal gesehen hat, Jurassic Park, Dinosaurier, die so lebensecht aussehen, das hat man vorher nie gesehen und heutzutage ist halt die Technik schon so weit entwickelt und macht halt wenig Fortschritte und man hat alles halt schon gesehen, deshalb, also sagen wir mal, wenn man jetzt Man of Steel, wenn das damals in den 90er rausgekommen wäre, sozusagen mit diesen Effekten, dann würde man heutzutage wahrscheinlich auch noch über Man of Steel sprechen.
Ja, wobei ich dann mich nicht falsch verstehen möchte, aber ich freue mich ja, wenn ein Film hammergut aussieht, ja, nur...
heute ist es nichts Besonderes mehr.
Nee, darum geht es mir nicht mehr, aber ich will dann halt zumindest vorher mitgenommen werden. Das ist so ein Punkt, David, den du mir auch so ins Gedächtnis gerufen hast, dass die Erzählungen so minimal gehalten sind, dass da eigentlich nicht viel ausgearbeitet wird. Und deswegen, jetzt nochmal zur Brücke zur Neuzeit, deswegen finde ich auch so einen Film wie Star Trek Into Darkness gut, weil die Charaktere, ja, so sehr das auch Stereotypen sein mögen, die geben mir am Anfang zumindest die Minutenanzahl, dass ich mich reinfinde in den Film. Und dann freue ich mich anschließend auch drüber, dass das technisch, wenn die zum Beispiel mit Captain Kirk, mit, wie heißt Benedict Cumberbatch in dem Film? Ich wollte es nicht spoilern, aber egal. George Harrison, genau. Wenn er mit ihm eben aus dem Raumschiff fliegt, zum anderen Raumschiff, da freue ich mich ja auch drüber, dass das so gut aussieht. Aber da freue ich mich umso mehr drüber, wenn ich mich vorher darauf vorbereitet bin.
Drei kurze Aspekte, mal sehen, ob ihr mir zustimmt, warum Filme in den 90ern besser waren.
Erstens. Nein.
Zweitens. Charme.
Ja.
Zweitens. Vergebung durch den Kinozuschauer. Und das aufgrund von Aspekt 3, fehlendes Internet. Wie viele Filme in den 90ern habt ihr gesehen, bei denen euch diese Verfehlungen des Plots gar nicht so primär aufgefallen sind, weil der Charme vollkommen überwogen hat? Independence Day ist voll von inneren Logikfehlern.
Da wollte ich gerade auch, die Filme waren ja damals genauso schlicht,
ja,
teilweise.
Aber es ist dir als Rezipient so nicht aufgefallen. Ich habe einen wundervollen Beitrag gesehen, den habe ich auch schon mal im Trash Talk gepostet, gerade bei der Veröffentlichung von Prometheus. Ja. Gott, war das Geschrei riesig gewesen, weil inhaltlich nichts zueinander gepasst hat und so viele Sachen nicht erklärt wurden. Und der Typ hat gemeint, erinnert euch doch mal zurück, was damals bei Alien war. Da gab es diesen riesen Space-Jockey, der wurde 20 Minuten gezeigt, danach ging es nur noch um das Alien, das alle Leute dezimiert hat und die Frage nach dem Space-Jockey wurde nie geklärt. Das hat auch keine Sau gestört, denn es ging um das Alien. Aber das war eine riesige Frage, die im Raum gestanden hat und jetzt ist ein Detail, das nicht geklärt wurde und das Geschrei im Internet ist riesig. Frage, wie viele Leute haben das damals realisiert? Sag mal, das mit dem Space Jockey wurde ja gar nicht erklärt. Vielleicht hat man sich da mit Freunden drüber unterhalten und dann wurde im Gespräch dann langsam klar, oh, da ist was, was man nicht ganz erklären kann. Hm, wahrscheinlich kommt da noch irgendwas. Wurde nicht mal in den anderen drei Filmen erklärt. 20 Jahre später gab es dann einen Ansatz und weil der dann aufgrund des Internets, in der ungefähr 5 Tage nach dem Filmstart ein Honest-Trailer da ist oder CinemaSins oder sonst irgendwas, jeder Amateur mit einem Blog das Ding auseinander nimmt, bis nichts mehr zu holen ist und die Leute sich natürlich auch darauf stürzen, zumindest diejenigen, die ein gewisses Interesse daran haben, da wird doch dann überhaupt erst dieser Hass generiert.
Stimmt. Aber ich finde dieser Punkt Charme, und das ist wirklich ein komplettes Stichwort für mich, ist da so wichtig, ja, weil mir ist auch klar, dass bei Star Trek Into Darkness eben Fehler drin sind, ja, sei es vom Plot oder von dramaturgischen Motivationen, vielleicht jetzt eher bei dem Film.
Ich finde, der Plot ist halt mega, mega schlicht.
Ja, ja, okay, aber mir ist es egal, weißt du, weil und ich verteidige den Film auch gerne, genauso wie du meinetwegen Man of Steel verteidigst, weil der Film hat für mich mal wieder Charme gehabt oder Two Guns. Der Film, den verteidige ich halt gerne, weil ich halt eben diese Schwächen dann gerne ignoriere, weil es halt eben Charme hatte.
Ja, das ist die Sache, dass halt, ich glaube, so Ende der 90er kamen dann halt in Hollywood so diese Drehbuchtheorien auf und ich glaube, Christopher Vogler, der...
Schon Anfang der 90er. Ich habe das Buch jetzt gerade für die Bachelorarbeit gelesen, der war ja schon Script Consultant bei König der Löwen. Mhm. Und der hat das also, sagen wir mal so, in dem Zeitraum hat er zuerst mal diesen Essay veröffentlicht, wo er sagt, ja, hier Heldenreise, Campbell und so weiter. Und dann hat er sich ja da erst relativ etabliert.
Ja, dadurch kommt halt auch zustande, dass heutzutage die Filme irgendwie diesen Grad an Perfektheit haben müssen in der Geschichte. Auch, dass man zum Beispiel versucht, möglichst alle Plotenden zu schließen, alle Logiklöcher möglichst zu schließen. Und da kann ich verstehen, wenn man dann sagt, in den 90ern war es jetzt halt noch nicht so extrem, dass man die Drehbücher so von mehreren Seiten aus kontrolliert hat, nach einem bestimmten Schema. Und dass dadurch dann dieser spezielle Charme zustande kam.
Ich finde, du siehst es heute zum Beispiel, das ist jetzt natürlich jetzt eher nicht so sehr im Mainstream-Blockbuster-Bereich, aber du siehst es bei vielen Horrorfilmen und gerade halt bei den Horror-Remakes, dass halt irgendwie so quasi schon dieser Zwang besteht, dass du jeden Charakter bis ins Detail erklärst. Wenn man ich finde auch das Remake von Nightmare on Elm Street ganz okay. Ich finde, er hat coole Momente, hat im Prinzip eine durchgehend gute Stimmung und ein nettes visuelles Konzept. Aber wenn du den mit dem Original vergleichst, der natürlich auch nicht perfekt ist, aber der Originalfilm hat mehr Charme, weil die Effekte halt natürlich heute aus unserer Perspektive trashiger anmuten, weil der natürlich deswegen mehr Charme, mehr Atmosphäre und so weiter hat. Aber da wurde auch Freddy Krüger nicht irgendwie großartig erklärt. Und jetzt halt in dem Remake merkst du das halt ganz krass. Da muss dann irgendwie noch Rückblende und Vorgeschichte und keine Ahnung. Und das ist halt so häufig, dass du dir halt denkst, Leute, es ist mir doch egal. Mir ist schon klar, dass das ein Film ist. Und da brauchst du kannst im Horrorfilm auch gern mal einen archetypischen Bösewicht haben. Das ist absolut legitim und du musst den nicht irgendwie erden. Und ich finde, das ist halt auch so ein Problem, dass sich da so ein bisschen durchzieht.
Wobei ich jetzt noch kurz von dem Thema wieder weg will, aber jetzt ich möchte nur einen Film gerne jetzt erwähnen, der heute ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil ich ihn, wie gesagt, eher enttäuschend fand, war die Avengers. Nein, die Avengers.
Ja, fand ich auch.
Das ist neben für mich Man of Steel auch so ein Paradebeispiel für ergibt sich komplett im Gigantismus zum Schluss, ja. Und hat davor aber auch so eine Handlung, du hast so viele in Anführungszeichen charmante Superhelden, die ja lang und breit in ihren Einzelfilmen etabliert wurden. Ja. Und der Film selber ergibt sich für mich eigentlich nur in aneinandergereihte Set-Pieces. Ja. Hulk verfolgt in diesem großen Spacecraft, ich glaube, diese Scarlett Johansson-Darstellerin, Romanoff. Ist es für die spätere Handlung wichtig? Nö, es sieht halt für 10 Minuten gut aus. Ja. Und das ist für mich dann halt auch so ein Beispiel, wo mir dann, als zum Schluss die Aliens kamen, die hatten ja noch nicht mal eine Motivation oder sonst was, ja. Die kamen auf die Erde
und da habe ich mich auch am allermeisten dran gestört. Aber da wird ja noch behauptet, dass der Joss Whedon da eine Metaebene eingebaut hat. Aber das macht den Film nicht besser.
Richtig. Das ist einer so, neben Man of Steel, einer der Filme, der mich ziemlich geärgert hat im Endeffekt. Weil das sind so die Filme, wo ich sage, da siehst du, dass ja, unser Podcast heißt ja auch Baste Block, dass halt auch immer die Häuserblöcke zu sprengen nichts bringt, wenn ich da, mir nichts bringt, wenn ich davor nicht irgendwie involviert bin emotional.
Das stimmt. Ich fand da die Grundidee eigentlich schon, also die Grundidee ist natürlich nett, dass du so dieses Heldenkollektiv hast.
Keine Frage. Und
die Dialoge sind natürlich Joss Whedon-typisch sehr geil geschrieben, teilweise. Teilweise so. Der Plot ist an und für sich, ich meine, also wie schlicht kann ich es denn dem Zuschauer noch so wirklich voll in your face, wir haben jetzt ein riesiges Flugzeug, so ein, also diese mega schwebende Kommandozentrale und von da aus agiert ihr. Cool. Echt eine sehr geile Geschichte, was soll das? Und dann wird New York im Endeffekt wieder
platt gemacht. War das New York? Ich habe schon wieder vergessen.
Ich glaube, ja, also, es war
eine amerikanische Großstadt.
Nee, es war New York, bin ich mir ziemlich sicher. Und da hatten wir halt bei unserem Jahresabschluss-Podcast von Wir sind Movies, wirsindmovies.com,
Wir sind Movies,
haben wir halt auch kurz noch drüber geredet, die Avengers im Vergleich zu Man of Steel. Und es gibt halt Leute, die halt behaupten wollen, ja, aber die Avengers passen in New York auf, dass keine Unschuldigen zu Tode kommen. Never heard such a Bullshit, ohne Witz. Das ist genau dasselbe wie bei Man of Steel. Nur da wirkt es halt ein bisschen, ich sag jetzt mal, eskapistischer und du kannst dich mehr damit identifizieren, weil diese gesichtslosen Antagonisten aus dem Weltraum sind einfach nur böse. Die sind so böse, dass die einfach nur platt gemacht werden.
Aber war Zod was anderes?
Zod, also ich fand, erstens, Michael Shannon ist ein verdammt geiler Schauspieler.
Oh ja. Ich weiß.
Zweitens, Zod hat meines Erachtens auf jeden Fall noch Profil. Das ist, natürlich ist es ist sehr simpel, weil er einfach nur ein Faschist ist im Prinzip. Aber ich finde, er macht das durch sein nuanciertes Spiel auch wieder wett. Und weil er im Vergleich zur Feora Al, also zu seiner ersten Offizierin, halt also als Charakter insgesamt runder wirkt. Also der hat noch so ein paar Angriffspunkte und so, ich finde, der wirkt halt menschlicher. Und die Feora Al ist halt einfach nur so eine stereotype, böse Tussi in dem Film, aber die fand ich auch mega gut dargestellt. Ich fand, dass der Film hat meines Erachtens dieses Antagonistenproblem fast schon ein bisschen aufgegriffen und gelöst. Ich fand, das war endlich mal wieder ein denkwürdiger Antagonist.
Sag ich nicht so, aber...
I will find him!
Nee, das sagt er dreimal.
In jedem Podcast.
Nee, um nur ganz kurz von mir, Man of Steel. Ich finde einfach, der Film war davor dramaturgisch so zerpflückt, dass ich nie mit reingekommen bin. Und mir im Endeffekt eigentlich alles egal war. Deswegen, bevor wir jetzt gleich zu unserem Abschluss kommen, der David hat sich da nämlich ein sehr nettes Spielchen überlegt, um unsere These vielleicht auch auf eine spielerische Art dann eben zu überprüfen. Ist für euch heute alles verloren? Oder habt ihr vielleicht mit Aussicht auf die nächsten ein, zwei Jahre Filme, wo ihr sagt, nee, das könnte weiterhin funktionieren?
Jupiter Ascending, ich habe immer noch ein Riesenvertrauen in die Wachowskis. Sie haben noch nicht im Detail gesagt, in dem Trailer war es auch noch nicht ersichtlich, was es sein wird, aber sie haben gesagt, sie haben sich ein neues Stilmittel überlegt, was ungefähr an die Revolution der Bullet Time rankommen soll, wieder im aktuellen Kino.
Und Channing Tatum spielt mit.
Das sind zwei fähige Leute, habe ich großes Vertrauen in den Film. In
Channing Tatum oder?
In den Film.
Achso.
Also die
Wachowski. Channing Tatum sind zwei großartige Leute.
Die Wachowski-Geschwister können eine Geschichte erzählen und können visuell auf jeden Fall überzeugen. Und ich denke, dass das richtig gut wird. Dann natürlich Interstellar oder jetzt auch Transcendence von Wally Pfister. Die werden wahrscheinlich Ausrufezeichen setzen, so insgesamt im Mainstream-Bereich.
Und alter Mann, was hast du gesehen?
Ja, natürlich Godzilla. Ich denke, dass Godzilla ein super Film wird. So, wenn ich jetzt überlege, ich glaube, sonst habe ich jetzt Blockbuster-mäßig, wo ich jetzt viel davon erwarte, jetzt nichts mehr so auf der Rechnung. Aber was ich noch kurz anführen wollte, ich finde, man kann nie sagen, ja, es war alles verloren, es ist alles verloren, es wird alles verloren sein. Es gibt immer wieder Filme, die rausstechen. Ich habe jetzt am Wochenende wieder Blood Diamond geguckt von Edward Zwick und ich muss sagen, das ist halt vom Plot her und von den Figuren her so ein Paradebeispiel, wie du einem Blockbuster-Film aus Hollywood halt unglaublich viel Tiefe und Ambivalenz verleihen kannst. Was halt gerade an der Figur von Danny Archer, also gespielt von Leonardo DiCaprio, rauskommt, das ist so ein unglaublich guter und differenziert ausgestalteter Blockbuster, den ich hier mit jedem wieder ins Herz lege. Guckt euch den wieder an und dann sagt mir noch einmal, dass im Blockbuster-Kino alles verloren ist, ihr Schwänze.
Ja, also ich bin da absolut auch nicht so pessimistisch, zumal wir jetzt auch immer einige Filme genannt hatten, die uns ja auch dieses Jahr gefallen haben. Und im Umkehrschluss, das haben wir jetzt natürlich auch gar nicht betrachtet, wir haben natürlich jetzt die Perlen aus den 90ern rausgesucht. Aber
es gab auch nichts Schlechtes früher.
Ja, wenn man sich jetzt mal so ein Jahr in den 90ern angucken würde und mal so alles, was da rausgekommen ist, dann sieht das wahrscheinlich auch schon ganz anders aus. Die Filme, die jetzt auch schon längst in Vergessenheit
geraten. Von Dante's Peak oder Volcano redet kein Mensch
mehr. Genau, ja. Deshalb, ja.
Ich sehe auch gerade Tomb Raider. Oh.
Guter Film. Zweimal im Kino gewesen.
Aber der ist ja auch von 2001.
Ja, dürfte in etwa hinkommen.
Nee, hast schon recht. Nee, im Endeffekt, ich bin auch nicht jetzt so pessimistisch, was das alles angeht. Ich hoffe halt einfach nur, dass sie jetzt aus ihren Fehlern lernen, was das reine Spektakel angeht. Ich freue mich natürlich auch, ich freue mich nach wie vor auf Star Trek 3. Fast and Furious, gut, da ist jetzt natürlich die Frage, wie es weitergeht, aber ich freue mich, dass es weitergeht.
Mit Sägen.
Und ein Film, der heute, oder eine Reihe, ich weiß nicht, wie ihr sie mögt, ein bisschen unter den Teppich gefallen ist, ist Sherlock Holmes, wo ich jetzt auch auf den dritten Teil gespannt bin. Und natürlich...
Erster mega, zweiter verkackt.
Bei mir war es ja umgekehrt. Also nicht verkackt, ich fand den zweiten sogar stärker. Aber und natürlich die X-Men, weil du bei denen wirklich schön sehen kannst, wie eine Reihe von eben dieser Zeit, die wir ja eher positiv beleuchtet haben, ja Anfang der 2000er bis heute nach wie vor funktioniert. Und gut, das ist jetzt auch erstmal ein reiner Hype, der jetzt auf Days of the Future Past, weil der Trailer, den finde ich sehr, der erzeugt auch einfach.
Hat ja auch Sunshine-Musik im Hintergrund.
Richtig, Hype.
Und die erste Hälfte war?
Ich kann mich nur mehr daran erinnern.
Das ist vom
The Thin Red Line. Ne, die erste Hälfte von, war, glaube ich, Sunshine.
Ach, okay, da haben wir was umgedreht. Das zweite war Hans Zimmer, Thin Red Line Soundtrack, der schmale Grat.
Auf jeden Fall erzeugt der Stimmung. Vielleicht ist der Hype dann wieder eine Blase, aber bei den X-Men bin ich...
Aber das wird, also da habe ich auch die Erwartung, dass das ja ein Meisterwerk wird.
Und Wolverine ist ja auch nicht alleine in dem Film.
Wir dürfen Noah von Aronofsky nicht vergessen.
Da
ohne Witz, da habe ich hohe Erwartungen dran, weil ich denke, dass das halt einer dieser... Das könnte ein Monumentalfilm-Klassiker werden, wenn es gut läuft.
Wir hatten so Schiss, als wir das erste Mal davon gehört hatten, dann kam der Trailer und boah, ja, mehr davon.
Ja, und Star Wars 7 erwarten wir natürlich auch alle.
Aber 15 erst, oder?
Star Wars 7, Return of the Lens Flare. Genau. Gut, dann würde ich mal sagen, zum Abschließer am Abschluss. Eine Theorie, die ich auch hatte, ist von wegen Austauschbarkeit in der Neuzeit, dass ich kaum noch was Neues prägen kann, sind unter anderem auch die Namen der Charaktere, die in den Filmen vorkommen. Und so als kleinen Test mehr oder minder, ihr könnt gar nicht falsch liegen, habe ich einfach mal ein paar Namen rausgeschrieben und mal gucken, ob ihr noch zuordnen könnt, welcher Charakter in welchem Film vorkam und eventuell sogar noch, wer sie gespielt hat. Fangen wir mal an. Sarah Connor.
Oh, bitte. Ist eine Sängerin?
Ja. Sarah Connor Chronic.
Ja, Linda Blair in Terminator 1 und 2.
Linda Blair?
Linda Hamilton. Linda Blair, sag ich.
Linda Hamilton. Korrekt. Maximus Decimus Meridius.
Predator.
Ja, Russell Crowe.
Travis Bickle.
Taxi Driver.
Ja. Korrekt. Robert Paulson.
Oh, shit.
Gibt's uns
den der Name mal? Kam in einem Mantra sogar in dem Film vor. Und es ist nicht der Name eines Hauptdarstellers.
Nee, der Name sagt mir auch was.
Sein Name ist Robert Paulson. Sein Name ist Robert Paulson.
Keine Ahnung.
Gib uns Hinweis.
Ich musste etwas Schönes kaputt machen.
Gib uns mehr Hinweise.
Es könnte viel schlimmer kommen. Eine Frau könnte dir im Schlaf den Penis abschneiden und aus einem fahrenden Auto werfen.
Der Satz kommt mir bekannt vor, aber gib mir mehr Hinweise.
Die Situation kommt mir bekannt vor. Alter, ich habe Linda Blair gesagt.
Martha Stewart poliert das Messing auf der Titanic. Es geht alles unter, Mann.
Sag's jetzt.
Fight Club.
Alter, ich hatte ohne Witz, ich hab die ganze Zeit so im Hinterkopf. Aber wäre ich nie im Leben drauf gekommen.
Tyler Durden wäre ich nur drauf gekommen.
Ja, deswegen habe ich aber speziell den nicht genommen, okay. Weil Tyler Durden ist eine Hausmarke.
Es ist auch gut, dass den Satz gerade keiner von mir gehört hat, höchstens auf der Aufnahme, weil ich habe mich damit immer zurückgehalten, dass ich den Film
Du bist so. Ein Schwein.
Randall Rains, auch bekannt als Memphis.
Alter, leck mich an meinen Eiern. Was sind denn das für Namen? Kann er denn Bob Lee Swagger oder sowas
kommen? Oder Dominic Toretto?
Diese Namen, die habe ich nicht gegoogelt, die habe ich nicht extra nochmal nachgeguckt. Die sind automatisch bei mir gekommen.
Randall
Rains. Random Reigns, als du die Stadt verlassen hast, ist der Autodiebstahl in der Suspect um 50% zurückgegangen.
Ah, gone in 60 seconds.
Nur noch 60 Sekunden, wow. Genau. Nicolas Cage. Caster Troy.
Face-off.
Korrekt. Daniel Ocean.
Ocean's 11.
Antonio Montana.
Scarface.
Harry Stamper.
Das war ja fies, Antonio.
Ich war auch Armageddon.
Eben, korrekt.
Ich war auch eben bei Travis Bickle. Also mir war schon klar, Taxi Driver, habe ich gedacht, hä? Der Film ist von 76 oder so. Was soll das hier?
Rose DeWitt Bukater.
Nix, Titanic.
Ja.
Ach, stimmt, Rose.
Und jetzt etwas Neuere. Edward Daniels, auch bekannt als Teddy.
Keine Ahnung.
Teddy Daniels.
Im Memento? Nee, der eine. Der heißt aber auch Teddy.
Teddy Daniels.
Sagt mir gar nichts.
Shit, Alter. Shutter Island. Leonardo DiCaprio.
Oh, Scheiße.
Dominic Dom Cobb.
Inception.
Inception.
Genau. Randy the Ram Robinson.
Oh, sag nichts. Randy the Ram Robinson. Scheiße, Alter. Dings. Aronofsky.
Ja.
The Wrestler.
Ja, korrekt.
Ach, The Ram, ja.
Jeff Chelios.
Crank?
Jawohl.
Können Sie das buchstabieren? T-O-T? Chelios?
Sam Witwicky.
Transformers?
Korrekt. Brian O'Connor.
Fast and Furious.
John Reed.
Oh.
Reed.
Ja.
Oh, Scheiße.
Mach mal weiter. Wir kommen noch drauf.
Scott Summers.
Mach mal weiter.
Jake Sully.
Scott Summers?
Aber ja, war das letztlich.
Ja, das ist korrekt.
Ist Scott Summers, ist das X-Men?
Ja.
Ach ja, klar. Cyclops.
Ja, korrekt.
Was war der davor?
John Reed.
Das ist auch
irgendwas mit Scheiße, das ist. Nee, das ist ganz easy.
Das war John Connor in Terminator.
Nee, aber es gab auch einen, der Reed heißt auch bei Terminator, oder?
Nee, wie heißt der Charakter von Michael Biehn in Terminator? Reese,
oh, ja, sorry.
Aber John Reed ist so scheiß easy. Gib uns noch einen Tipp.
Fallen Hochhäuser den Film zusammen?
Nein, aber ein Zug.
Was, Doppelbill?
Nein.
Taking of Pelham 1, 2,
3. Nein.
Wanted?
Nein. Fluch der Karibik? Es ist ein Hinweis, keine Lösung.
Ach so.
Ach klar, das ist der Army Hammer, ja. In The Lone Ranger.
Korrekt.
Ah, okay.
Okay, also, ein paar Namen sind doch kleben geblieben. Ich muss sagen, mir hat das Spiel gerade eine Menge Spaß gemacht. Ich glaube, wenn wir eventuell eine zweite Ausgabe zu genau demselben Thema machen, denn ich habe ja eine Liste vor mir liegen mit Aspekten, die wir noch nicht mal, wo wir noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt haben, die wir aber bis zur Unkenntlichkeit erörtern können, bis nichts mehr übrig bleibt, würde ich euch gerne einladen für einen zweiten Teil, wenn ihr Lust habt. Bust the Block Part 2.
Oh Gott, diesmal können wir
uns wir machen ein Franchise auf. Oh Scheiße.
Der zweite Teil kann nur was
funktioniert.
Also ich fände es auch gut, wenn wir uns diesmal bei dir treffen würden. Da.
Okay Leute, hat mich sehr gefreut. Diese Spezialausgabe von wirsindmovies.com und
theaterofentertainment.net.
Wir wünschen einen guten Start ins neue Jahr. Wir hoffen, wir setzen das Ganze fort und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin.
Genau, macht's gut.
Ciao. Tschüss.
Ciao.